Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Was Sie hier hören, ist die allererste iranische Schallplatte. Sie wurde 1906 in Teheran aufgenommen und in Hannover in der Grammophonfirma von Emil Berliner produziert. Nicht weit von dort, an der Uni Hildesheim, läuft nun ein deutsch-iranisches Musikprojekt, werden alte Tonträger digitalisiert und zugänglich gemacht. Ein Beispiel von vielen am Center for World Music, das gerade sein 10-jähriges Jubiläum an der Uni Hildesheim feiert. Über 4.500 Musikinstrumente, 45.000 Schallplatten, Tondokumente und Schriften aus aller Welt sind hier versammelt. Und Musizierende und Forscher aus allen Regionen tauschen sich hier aus. Momentan sind Gastwissenschaftler aus Ghana und Nigeria zu Gast. Es wird zum Beispiel gerade untersucht, welche Rolle Instrumente und musikalische Ausdrucksformen beim Wiederaufbau in von Boko Haram zerstörten Gebieten in Nigeria spielen. Vor der Sendung habe ich mit Professor Raimund Vogels gesprochen. Er leitet das Center for World Music an der Uni Hildesheim und ich habe ihn gefragt, welchen Anspruch diese musikethnologische Einrichtung verfolgt.
Ich glaube, wir haben einen Anspruch, und das ist vielleicht wirklich die Besonderheit, der sowohl nach innen, also auf unsere Gesellschaft hier gerichtet ist, wie eben auch den internationalen Blick hat. Wir haben ja eine Konstruktion, wo wir sagen, wir machen erstmal das, was ein Uni-Institut immer macht, also Forschung und Lehre. Wir haben dann etwas, was Uni-Institute heute schon nicht mehr so häufig haben. Wir haben nämlich große Archivbestände, die wir entweder real hier vor Ort liegen haben oder die wir in internationaler Kooperation digitalisiert und bearbeitet haben, wo dann die Kopien bei uns liegen. Und wir machen etwas, was wir Community Service nennen, also wenn man so will, die Anwendung aus der Forschung und aus der Archivarbeit hier für unsere Gesellschaft im Rahmen von unterschiedlichen Programmen. Das kann Erwachsenenbildung sein, das kann aber auch für die Kita sein oder die Schulen oder für soziokulturellen Zentren. Also wir versuchen internationale Kooperationen mit lokalen Kooperationen und lokalen Projekten miteinander zu verbinden.
Herr Vogels, was sammeln Sie denn konkret am Center for World Music? Gibt es bestimmte Beispiele, Schätze, auf die Sie besonders stolz sind und wie kommen die zu Ihnen nach Hildesheim?
Wir haben Musikinstrumente hier in großer Zahl, die wichtig sind für viele pädagogische Projekte weltweit und auch gar nicht so, dass wir sagen, wir machen das wie so ein Museum, wo die dann hinter der Vitrine liegen. Unsere Musikinstrumente sind auch in Schaukästen untergebracht, aber da sind die Türen offen und wir nutzen sie tatsächlich, um pädagogisch gesprochen, um übers Begreifen und über selber Ausprobieren Zugänge zu diesem Instrumentarium zu schaffen und über das Instrument dann eben auch Geschichten zu erzählen über die Menschen, die diese Instrumente gespielt haben. Idealiter ist es dann sogar, dass wir uns Menschen, die diese Instrumente spielen, hier zu uns ins Center holen. Also eine südindische Geigenspielerin, die hier ein halbes Jahr mit uns arbeitet und forscht und die aber dann eben über eine andere Geschichte, über die Geige erzählt, als das klassischerweise deutsche Geiger machen würden. Und damit erreichen wir dann ein ganz unterschiedliches Publikum. Also die Objekte an sich sind quasi nur ein Aufhänger, um im Idealfall mit anderen Menschen anhand dieser Geschichten tatsächlich Einblick in unterschiedliche kulturelle Kontexte zu geben.
Was spiegelt sich in diesen Objekten, auch in diesen Zeugnissen, in diesem Kontakt mit den Menschen wieder? Bestimmte Traditionen, ein Stück Zeitgeschichte, vielleicht auch politischer Protest?
Eigentlich alles. Das kann der politische Protest sein, das kann aber durchaus auch ein Heilungsprozess sein, das kann ein ritueller Prozess, das können Formen von Machtrepräsentation sein. Also das kann auch eine Gesellschaft sein, die in Zeiten von Globalisierung ihre traditionellen Musikinstrumente so aufpeppen, dass sie auch für moderne Popmusik funktionieren. Also die Instrumente erzählen eigentlich sehr viel, wenn man die Teile lesen kann. Sie entwickeln natürlich hier auch nochmal so eine Art eigene Existenz, weil wir ja vieles an diesen Instrumenten dann auch ablesen, was uns wiederum über uns was sagt.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ja, vielleicht das Beispiel mit der indischen Geige ist schon ganz interessant. Einfach zu sehen, dass die Geige, so wie wir sie kennen, ja kein Instrument ist, das in Europa entwickelt worden ist, sondern die Geige verweist auf viele Vorfahren, die aus Zentralasien und dann über Nordafrika und die erste islamische Expansion und Spanien dann nach Europa gekommen ist und hier quasi zu unserem Instrument geworden ist. Wir können das wunderschön nachweisen, aber wir können dann auch zeigen, dass der Weg der Geige sich dann fortgesetzt hat in Zeiten der Kolonisierung und erste Phase von Globalisierung. Dann ist die Geige in den Iran gekommen, nach Indien gekommen und wurde dort zum wichtigsten Instrument heute eigentlich.
Es geht ja auch um die Provenienz. Wie kommen Sie zu Ihren Schätzen? Sind darunter auch musikalische Dokumente oder Instrumente, wo man gar nicht genau weiß, wie sie hierher gekommen sind, ob sie möglicherweise aus Kolonialzeiten stammen und gegebenenfalls zurückgegeben werden müssten?
Wir hätten überhaupt gar kein Problem damit, die Instrumente zurückzugeben, wenn es eine Anforderung zum Beispiel aus einem Dorf gäbe, wo man sagt, hier, ihr habt jetzt die letzte Laute, die wir hier noch gespielt haben und wir wollen die jetzt wieder haben. Unsere Musiker brauchen das Instrument. Wären wir, glaube ich, die Ersten, die diese Instrumente zurückgeben würden. Wir sehen unsere Instrumente auch nicht primär als Schätze, sondern als Zeugnisse, als Belegstücke. Und das sind auch immer Belegstücke ja für Austauschprozesse. Also die kommen ja nicht zu uns, weil sie vom Flieger abgeworfen sind, sondern sie haben ja quasi auch eine eigene Migrationsgeschichte, die wiederum auch spannend ist, insbesondere da, wo die Migrationsgeschichte natürlich mit dem Kolonialismus zusammenhängt und wir an der Aufarbeitung von kolonialen Fragen ja extrem interessiert sind. Das ist ja, Machtverhältnisse sind, um Musik zu verstehen, ein zentraler Schlüssel und Instrumente dokumentieren Machtbeziehungen, ganz klar. Das kann sowohl innerhalb einer Kultur sein, wie eben auch in so einem transnationalen Austauschverhältnis zwischen, sagen wir mal, Afrika und Europa.
Der internationale Anspruch soll sicher auch in Zukunft weiterhin gewährleistet werden, neue Impulse gesetzt werden. Wie sieht Ihre Planung für die Zukunft aus?
Ich glaube, was wir vor allen Dingen in den nächsten Jahren sicherstellen wollen, ist, dass das, was wir angefangen haben, doch auf eine gewisse Nachhaltigkeit entwickelt und nicht nur zum Feuerwerk verkommt. Nachhaltigkeit wünschen wir uns auch in unserer Arbeit hier vor Ort in die Gesellschaft hinein, dass wir eine bestimmte Studiengänge, die uns ermöglichen, Menschen, die Migrationshintergrund haben, die aber hervorragende Musiker sind, die hier aber eben auch nicht wahrgenommen werden, um ihnen zu erlauben, einen Weg in diese Gesellschaft hineinzufinden, über Bildungsprogramme, über künstlerische Projekte, die wir gemeinsam mit ihnen entwickeln und eben auch durch einen Universitätsabschluss, den wir ihnen anbieten, dass sie den hier erwerben können.
Soweit Professor Raimund Vogels, Musikethnologe und Leiter des Centers for World Music an der Uni Hildesheim, das gerade sein 10-jähriges Bestehen gefeiert hat.